gehört haben. Ich wünsche euch auch ein gesegnetes neues Jahr. Ich bin unglaublich gespannt, was der Herr mit uns vorhat. Und ich weiß aber, dass es vieles, vieles Gutes ist und dass wir einfach erwarten dürfen, dass er uns begegnet, dass er uns verändern wird und vor allen Dingen, dass er uns zu ihm hin verändern kann. Jetzt ist gerade mein Beamer weggelaufen. Kannst du das so steuern, ja? Versuchst du jetzt mal was Neues. Okay. Wir bauen schon mal ein bisschen Spannung auf. Wir haben eine neue Predigtreihe. Und zwar wollen wir über etwas predigen oder uns mit etwas befassen, wo ihr sicherlich schon richtig lange keine Predigt mehr drüber gehört habt. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich in der Zeit, in der ich hier war, selber darüber gepredigt habe oder eine Predigt darüber gehört hätte. Es ist etwas, wovon die Bibel ziemlich häufig spricht, Gemeinde aber nicht. Und ich habe mal so ein bisschen reingeguckt in die Statistiken, wenn du uns einmal unseren Pie-Chart anschmeißen könntest, liebe Nathalie. Ich habe drei Kategorien mitgebracht. Die gelbe, über die reden wir. Die grüne hat 218 Verse zu diesem Thema in der Bibel. Was glaubt ihr, könnte das Thema von dem Grünen sein? 218 Verse in der Bibel über... Was wäre so ein richtig knaller Thema, wovon wir denken, darüber redet die Bibel richtig viel? Liebe? Nee, das meine ich in dem Fall nicht. Aber es geht in die richtige Richtung. Vergebung, Erlösung, richtig. Heil und Erlösung hat 218 Verse in der Bibel. 215 Verse hat ein Thema, wo wir eigentlich denken können, das hätte genauso, also es hat ja auch ungefähr genauso viel, dass die Bibel uns darüber lehrt, wie wir damit umgehen, wie wir mit Gott reden. 215 Verse hat Gebet. Und das Gelbe hat 2084 Verse. Das ist ein Einzelklick, das kannst du machen, ohne es zu verraten. Was glaubt ihr? Gehorsam? Gehört da rein, aber in dem Fall erstmal, das ist nicht das Hauptthema. Hoffnung auch nicht. Opfer geht in die richtige Richtung, was habe ich noch gehört? Reich Gottes? Nee, tatsächlich auch nicht. Nachfolge, Hingabe? Nee, alles nicht. Gerade auch nicht, Treue auch nicht. Es gehört da irgendwie dazu, aber nee, es geht tatsächlich um Geld. 2084 Verse in der Bibel sprechen über Geld. Und das nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament. Im Markus-Evangelium gehen 16 von 38 Gleichnissen um Geld oder Reichtümer. Heißt, was folgern wir daraus? Darfst du einen weiterklicken? Über Geld spricht man. Nee. Über Geld spricht man. Ja, wir sitzen da alle da und denken, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Ja. Aber wenn wir mal biblisch sein möchten, leben möchten, lernen möchten, lernen wir, über Geld spricht man. So heißt auch unsere neue Predigtreihe. Über Geld spricht man. Ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt der Experte bin. Ja, also ich nehme euch mit in das rein, was ich die letzten Wochen gelernt habe über das Thema. Und wir haben einen Dreiteiler. Nächste Woche ist Allianz-Gebetswochen-Gottesdienst. Ja, denkt bitte dran, wird nachher nochmal angesagt. Nächste Woche geht's um was ganz anderes im CCP. Und wenn ihr dann wieder zu uns kommt, reden wir weiter über Geld. Und heute geht's um ein bestimmtes Prinzip von Geld. Kannst du einmal weiter? Genau. Und zwar geht es um die Erstlingsfrucht. Habt ihr schon mal gehört, oder? Erstlingsfrucht, ja, ist ein bekanntes Konzept in der Bibel, oder? Haben wir schon mal gehört. Wo würden wir es verankern? Eher Altes Testament, ne? So Erstlingsfrucht. Aber es ist eine echt spannende Sache. Und ich muss euch sagen, ich dachte auch, ich wüsste, worum es geht. Und ich dachte, ich hätte das mit meinen Finanzen schon relativ göttlich im Griff. Und muss echt lernen, dass ich meine Daueraufträge in Zukunft nochmal überarbeiten muss. Und dass ich noch ganz viel lernen darf, was ein göttlicher Umgang mit meinen Finanzen ist. und was seinen Prinzipien und seine Herzenshaltung dahinter ist. Und deswegen beschäftigen wir uns heute erstmal mit dieser Erstlingsfrucht, weil das nicht nur jetzt konkret um so viel müsst ihr abgeben und das müsst ihr tun und hier und da, also keine konkreten Schritte ist, sondern bei der Erstlingsfrucht geht es, wie gesagt, um ein Prinzip und eine Herzenshaltung, in der wir Gott erkennen und in der wir erkennen, was Gott eigentlich für unser Leben hat. Und ich habe euch ganz viele Bibelstellen mitgebracht, die werden wir noch ein paar Mal hören, auch über die nächsten Wochen. Das sind halt einfach so die Standardquellen. Eigentlich verrückt, dass ich die gleichen Bibelstellen nehme, wenn ich aus 2084 Stellen wählen könnte. Aber das sind einfach die, die eben recht konkret darüber sprechen. Und deswegen habe ich euch ein paar von den 2084 mal mitgebracht. Und zwar fangen wir an mit der bekanntesten Stelle zur Erstlingsfrucht aus dem 2. Mose. Ab im Kapitel 13, die Verse 12 und 13, falls jemand mitlesen möchte, aber ich habe es auch mitgebracht. Da steht, dann sollt ihr dem Herrn eure erstgeborenen Söhne weihen. Jedes erstgeborene männliche Tier sollt ihr außerdem dem Herrn opfern. Jeden erstgeborenen männlichen Esel sollt ihr mit einem Lamm loskaufen. Eure erstgeborenen Söhne dagegen müsst ihr loskaufen. Wir lernen also, die Erstlingsfrucht, das Erste, was geboren wird, das Erste, was wir sozusagen an Ertrag kriegen, das sollen wir dem Herrn geben. Und zwar können wir das auf zwei Arten tun. Wir können es ihm opfern oder wir können es loskaufen. In dem Fall geht es hier um Esel. Ich weiß nicht, ob Gott irgendwie keine Esel mag oder so. Aber er sagt, also wenn es ein erstgeborener Esel ist, dann kauft den doch bitte mit einem Lamm los. Oder er hat sich einfach irgendeins der Tiere ausgesucht, damit er das mit dem Lamm runter reinbringen konnte, weil ihr wahrscheinlich klingeln schon alle Glöckchen bei euch, die ihr schon eine Weile unterwegs seid, die Sache mit dem Loskaufen und dem Lamm, das kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Ja, leises Gemurmel. Ihr seid noch ein bisschen müde. Wir müssen nochmal lernen, dass wir hier eine interaktive Gemeinde sind. Halleluja! Schreck mich doch nicht so. Also wir können den ersten Teil unserer Erstlingsfrucht dem Herrn opfern oder sie loskaufen. Aber das Loskaufen hat ja dann auch wieder was mit etwas hergeben, mit etwas eintauschen, mit etwas zu tun. Wem fällt euch denn ein für eine Geschichte, dass man den erstgeborenen Sohn eintauscht oder loskauft? Isaak, genau. Und ist die Geschichte mit Isaak vor oder hinterher passiert von der Bibelstelle? Wir sind jetzt hier 2. Mose, wo war Isaak? Früher, gut. Mensch, ihr seid ja schlau, ihr kennt euch ja aus. Natürlich, Abraham war vor Mose. Abraham, dem war eine Verheißung gegeben worden, dass er viele Kinder kriegen wird. Er war tierisch alt, seine Frau war ungefähr genauso verstaubt. Und sie haben echt gebangt und gehofft und gewartet, dass Verheißung sich erfüllt. Sie haben versucht, sie auch selber zu erfüllen. Das hat nicht so gut funktioniert. Daraus ist relativ viel Schaden entstanden. Und als es dann endlich soweit war, sagt Gott so, und jetzt opfer mir mal deinen Erstgeborenen. Und Abraham musste, glaube ich, ganz schön schlucken, aber er war gehorsam. Er ist losgezogen mit Isaak und wollte seinem Kind der Erstling aus der Verheißung Gott weihen. Und kurz bevor es tatsächlich so weit kam, hat Gott gesagt, okay, hier nimm einen Ziegenbock, dann kannst du dein Kind loskaufen. In dem Fall kein Lamm, aber es macht trotzdem mäh, wir zählen das mal. Ich weiß nicht, ob Gott großen Unterschied zwischen Ziegen und Schafen macht. Ich bin Stadtkind, für mich macht es mäh. Ja, ihr wisst, was ich meine. Es gibt Unterschiede, das ist mir schon klar, danke. Ziegen sind ganz schön freche Viecher, habe ich gehört. Aber da sehen wir das erste Mal, dass Gott das einfordert und sagt, gib mir dein Erstling, gib mir das Erste aus deiner Verheißung. Und Abraham wusste nicht, ob noch mehr nachkommt. Ihm wurde versprochen, er kriegt ganz viele. Er hat versucht, es selber zu lösen. Hat nicht funktioniert. Dann kommt endlich eins. Und ich meine, bis dahin war Sarah jetzt auch nicht jünger geworden. Und trotzdem sagt er, okay, ich traue dir und ich weihe dir meinen ersten Sohn. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Herz und die Grundhaltung, die wir verstehen müssen, wenn es hier um die Erstlingsfrucht geht, ist, dass wir nicht wissen, ob danach noch was kommt. Sind wir dann trotzdem bereit, das Erste zu geben, worauf wir vielleicht auch schon ganz lange gewartet haben, ohne zu wissen, was dann kommt. Also opfern oder loskaufen. Wir sehen das später bei Jesus. Wenn ich noch Zeit habe, gehe ich da nochmal weiter drauf ein. Aber ihr versteht das, glaube ich, alle jetzt schon. Das Grundprinzip, dass auch Gott seinen Erstgeborenen im Neuen Testament wird Jesus der Erstgeborene aus der Schöpfung genannt, dass er seinen eigenen Erstgeborenen hingibt. Und zeitgleich ist er aber das Lamm, der uns loskauft und auslöst, um als Opfer geweiht zu werden. Wenn wir uns jetzt aber so da sitzen, wir sehen jetzt irgendwie, wir leben im neuen Bund, ihr seht schon das Abendmahl aufgebaut, ist der neue Bund in seinem Blut, kennen wir alle, und jetzt denken wir, es ist alles so alttestamentlicher Text, heißt, es ist eigentlich alles Gesetz. Und wir stehen ja nicht mehr unterm Gesetz, richtig? Nee. Aber wie wir mit Abraham festgestellt haben, als er Isaak opferte, war das irgendwie schon vor dem Gesetz. Und noch weiter vorne, noch bevor er, ich glaube, es ist noch vor, bevor er Isaak hat, lesen wir Folgendes im 1. Mose 14. Da steht, Melchisedek segnete Abraham, da ist noch kein H drin, ne? Melchisedek segnete Abraham mit dem folgenden Segen. Gesegnet sei Abraham durch den höchsten Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und gepriesen sei der höchste Gott, der dir deine Feinde in die Hände gegeben hat. Da gab Abraham Melchisedek ein Zehntel von allem, was er zurückerobert hatte. Also Abraham hatte einen Feldzug gemacht, hat gewonnen, ist dann zu Melchisedek gegangen. Der war in der Zeit König und Priester. Und Melchisedek segnet ihn. Und Abraham gibt das ein Zehntel von dem in dieses Haus Gottes, in diesen Tempel, in dem Melchisedek war. Und bekommt dafür diesen Segen. Wir sehen später im Neuen Testament, in Matthäus 23, so richtig kann man sich richtig gut merken, die Stelle, die habe ich jetzt mal gerade nicht mitgebracht, aber Jesus diskutiert mit den Pharisäern über den Zehnten und über das Geld, was wir geben und für was es ausgegeben werden soll. Und Jesus sagt dann, das ist alles gut und schön, wofür ihr alle das Geld ausgeben wollt, aber das Geld gehört auch dem Herrn. Und dann sagen sie, naja, es ist ja alles gesetzlich. Und er sagt, ihr sollt das eine tun, aber das andere nicht lassen. Und ich glaube, wenn wir das Neue Testament lesen, wenn wir die Bergpredigt lesen, sagt Jesus immer wieder, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und dann redet er weiter über Dinge und eigentlich verschärft er nur das, was das Gesetz sagt. Das Gesetz sagt, hey, du sollst nicht Ehe brechen. Und Jesus sagt, hey, wenn du schon anfängst, in deinem Kopf darüber nachzudenken, dann ist es schon ein Ehebruch. Also er nimmt die Wahrheit und das Prinzip und sagt, aber eigentlich geht es noch viel tiefer in deinem Verhalten und dem, was in deinem Kopf passiert. Und so gibt es ganz viele Stellen. Und ich lerne daraus, dass das Gesetz vielleicht nicht zur Erlösung geschaffen worden ist, weil dafür ist Jesus auf die Welt gekommen. Aber das, was im Gesetz richtig war, ist unter Jesus nicht falsch. Sondern es geht darum, Gottes Herz zu erkennen und zu merken, was er eigentlich damit tun möchte. Es geht darum, es nicht religiös zu machen, weil es uns vorgeschrieben wird, sondern es aus Gnade zu leben, weil es ein Herzschlag Gottes ist. Heißt, unsere Erstlingsfrucht Gott zu geben zur Ehre, ist nicht etwas, wo wir sonst auf die Finger gehauen bekommen von Gott, und er sagt, okay, du hast das Gesetz nicht erfüllt, sondern es geht darum, dass er das aus dem tiefen Herzen und aus der tiefen Liebe von uns haben möchte, als ein Grundprinzip, dass wir verstehen, dass alles, was wir haben, ihm gehört und dass wir es zur Ehre zurückgeben. Dafür war das Gesetz auch gedacht. Und der Herr hat sich eigentlich erhofft, dass sein Volk das versteht, ohne dass er Regeln aufstellen muss. Und ich möchte auch niemanden, der nach dem Gesetz liebt, unterstellen, dass sie es nicht genau mit der Herzenshaltung machen. Aber ich glaube, dass es noch so viel tiefer geht als ein religiöses Handeln. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir diese Stellen aus dem Alten Testament lesen, dass sie genauso für uns heute gelten. Könnt ihr nachvollziehen, was ich damit meine? Ja, okay. Heißt, wenn wir über Erstlingsfrüchte lesen und darum den ersten Teil Gott darzubringen als Opfergabe, dann leben wir das nicht gesetzlich, sondern aus Gnade. Und wir können es aus freien Stücken tun zur Ehre Gottes und weil wir verstehen, dass es uns zum Segen wird. Es ist eine Herzenshaltung, die wir tun und ein göttliches Prinzip, was wir leben. Ich stelle gerade fest, dass ich meine Überschriften und meine Bibelstellen falsch rum habe. Im 2. Mose 23 steht, bringt das Beste von den ersten Erträgen der Ernte in das Haus des Herrn eures Gottes. Bringt das Beste. Nicht nur das Erste, sondern auch das Beste. Wir können mal überlegen, was ist mein Bestes, was ist mein Erstes, was kann ich bringen. Wir werden gleich nochmal an einem anderen Beispiel sehen, was so ein bisschen der Unterschied ist zwischen Opfer und Opfer. Ja, man kann ja sagen, naja, ich bringe ja meinen Teil, aber ich glaube, wir neigen manchmal dazu, den Teil zu bringen, den wir ganz gerne bringen wollen und der halt irgendwie noch übrig ist. Ja, manchmal ist so das, was wir bringen als Opfer, das haben wir vielleicht dafür einkalkuliert oder wir merken, oh, am Ende des Monats ist es irgendwie übrig. Ich gucke in meine Scheune, ach, da steht noch eine Kuh rum, dann bringe ich die mal dem Herrn. Ja? Und Gott sagt, nee, das Prinzip ist, dass du das Erste und das Beste, was du hast, als Dank zurückbringst zu dem, der alles hat, dem alles gehört und der dich versorgt. Bist du bereit, das zu geben? Weil ich glaube, dass da ein unglaublicher Segen drauf liegt, wenn wir in ein Verständnis von dem kommen, was mir gehört und oder was mir nicht gehört. Wir sind manchmal in so einem Grundverständnis, dass mir Sachen zustehen, dass ich das verdient habe. Ich meine, wir alle ernten nicht mehr unbedingt. Vielleicht hast du ein paar Tomaten im Garten. Aber die meisten von uns sind jetzt auch keine Landwirte. Würde ich irgendwo in einer ländlichen Gemeinde sein, müsste die Predigt vielleicht ein bisschen anders aussehen. Aber die meisten von uns, wir leben nicht von unseren Erträgen, sondern von unserem Gehalt. Beziehungsweise nennen wir es in Deutsch auch ganz schön unser Verdienst. Und wir denken, das habe ich verdient. Das ist meins, ich habe es verdient, das ist mein Gehalt. Und vielleicht gebe ich ein bisschen davon Gott zurück. Und ich lerne immer mehr, was es eigentlich heißt, dass alles, was ich habe, dem Herrn gehört. Und wir singen das auch manchmal so leichtfertig. Alles, was ich habe, gehört dir. Aber meine ich das auch? Ich habe neulich so eine Dokumentation gesehen über so alte Herrenhäuser in England, wie sie restaurieren. Und die sind hunderte und hunderte und hunderte von Jahren alt. Und irgendjemand hat das Ding mal gebaut. Jetzt könnte man sagen, das ist der Besitzer. Dem gehört das Haus. Ja, der hat es gebaut. Aber irgendwann stirbt der und dann geht es an den Nächsten und an den Nächsten und an den Nächsten. Wem genau gehört denn jetzt das Haus? Weil wenn ich sterbe, gehört mir erstmal nichts mehr. Ne? Oder wenn ich irgendwas verliere oder wieder zurückgebe oder so. Und ich glaube, so geht es uns manchmal mit den Sachen, von denen wir glauben, dass ich einen Anspruch drauf habe oder dass ich es verdient habe. Aber eigentlich lebe ich nur aus einer Fülle, die Gott geschaffen hat. Alles, was es existiert, ist seins und ich darf eine Zeit lang daran Segen haben. Ich darf eine Zeit lang davon versorgt sein. Aber eigentlich gehört es gar nicht mir, sondern dem Herrn. Und deswegen darf ich einen Teil davon ihm zurückbringen, weil es ja eh nicht meins ist, sondern es ist seins. Und ich erkenne es damit an und sage, Herr, alles, was ich habe, gehört dir. Und deswegen bringe ich das Erste. Und das ist dieses Grundprinzip und diese Grundhaltung. Und da liegt eben so viel Segen drauf. Und irgendwie habe ich schon angesprochen, dass wir uns nochmal angucken, wo ein bisschen der Unterschied zwischen Opfer und Opfer liegt. Und das ist der Unterschied zwischen Verheißung oder Berechnung. Im 1. Mose, ganz am Anfang, in Kapitel 4, lesen wir schon von zwei unterschiedlichen Opfern. Von Kain und Abel. Da steht im Kapitel 4, Vers 3, nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern und aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Jetzt könnte man überlegen, ob Gott einfach nicht so auf Gemüse steht und halt lieber das Fleisch hat. Was glaubt ihr, ist der Unterschied zwischen den Opfern von Kain und Abel? Die Herzenshaltung. Kain hat die eigene Anstrengung und deswegen findet Gott es nicht gut. Es wird hier noch ein bisschen rumgeflüstert. Ja. Hier wird gesagt, es wird aus der Fülle herausgenommen und nicht so aus dem tiefsten Herzen, nicht aus dem, ja, was sollst du noch sagen? Ja. Genau, also einmal das Irgendetwas und einmal das Erstgeborene. Genau, das ist so ein bisschen das, worauf wir hinaus wollen. Nämlich schon gleich am Anfang steht, nach einiger Zeit opferte Kain das. Kain hat seine Ernte eingefahren und wusste, was er hatte. Er konnte überschauen und berechnen, was brauche ich zum Leben und was bleibt übrig, dass ich es Gott gebe. Und Abel hat es sein Erstgeborene, die erstgeborenen Tiere und die Fette genommen und hat die Gott gegeben. Das ist der Unterschied. Eigentlich genau das, worüber wir ja gerade geredet haben. Ne? Also beides sind Opfer und beides sind, war vielleicht die angemessene Menge, wenn wir später das nächste Mal über den Zehnten reden. Es war vielleicht der zehnte Teil auch von Kains Ertrag. Aber Kain hat es berechnet. Kain hat Zeit verstreichen lassen, wusste genau, was er hat und was er braucht und hat davon einen Teil genommen. Und Abel hat das Erstgeborene genommen, hat das Wertvolle genommen, ohne zu wissen, was noch kommt, und hat das Gott gegeben. Und Gott hat das eine Opfer wohlwollend angeschaut, das andere nicht. Wir wissen, dass die Geschichte für beide nicht so richtig gut ausgeht. Und das ist so ein bisschen diese Berechnung der Knackpunkt der Dinge ist. Ich habe es schon ein paar Mal angesprochen. Ich glaube, dass diese Erstlingsfrucht geben und das aus dem richtigen Herzen zu geben, dass da Segen drauf ist. Das glaube ich aber nicht einfach nur irgendwie so. Auch dazu finde ich genug Hinweise in der Bibel. Und einmal habe ich euch aus Sprüche 3 zwei Verse mitgebracht. Da steht, ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer vollen Wein überfließen. Das ist einer der ersten Verse, die ich hier in dem Zusammenhang gefunden habe, die einen Segen versprechen. Sagen, hey, wenn du das tust, wenn du deine Erstlinggabe gibst, dann wird der Herr dich segnen. Und ich verstehe das so, dass Gott in den Bereichen segnen kann, die ich ihm auch öffne. Wir sagen so oft, so Gott, ja, alles in meinem Herzen gehört dir. Und manchmal behalten wir so ein paar Sachen zurück. Oder wir behalten ganz gerne die Kontrolle über Dinge. Aber ich glaube, eine Erstlingsgabe zu geben, ist so ein bisschen die Kontrolle aufzugeben und sich aufzumachen und zu sagen, hey, ich vertraue dir mit meiner Versorgung. Und dann ist dieser Bereich offen, dass Gott auch segnen kann. Dass Gott überfließen lassen kann. Und das sagt er hier in den Sprüchen ganz deutlich. Er sagt, hey, wenn du mir da vertraust, wenn du dich aufmachst, dann kann ich da Segen geben. Und in meiner Vorbereitung schon für die Predigt über den Zehnten habe ich einen Spruch gehört, den bringe ich jetzt schon mal, vielleicht bringe ich ihn dann nochmal. Und zwar die Frage, wenn wir über den Zehnten reden, netto oder brutto? Und die Antwort auf die Frage ist, willst du netto oder brutto gesegnet werden? Und das ist es hier, glaube ich, ne? Dieses Brutto, das alles zu geben und auch zu hoffen und zu erwarten, dass Gott entsprechend segnet. Wir haben eine andere Bibelstelle, wo wir sehr deutlich lesen, dass Gott es nicht so gut findet, wenn wir ihn darum betrügen. Ja, wenn er ganz klar sagt, hey, gib mir diesen ersten Teil als Opfergabe. Es gibt irgendwie eine klare Ansage und Leute glauben, ihr eigenes Ding machen zu können. Im Josua 6 und 7 lesen wir die Geschichte über die Einnahme von Jericho. Das ist die erste große Stadt, die im verheißenen Land erobert werden soll. Ihr kennt es, beliebte Geschichte aus dem Kindergottesdienst. Das ist das Ding, wo sie 7-mal drumherum ziehen und Krach machen, Musik machen und dann stürzt die Mauer ein. Und es ist die erste Stadt. Und Gott sagt, gebt mir alles, was in dieser Stadt ist, als Opfergabe. Behaltet davon nichts selber. Es soll alles zerstört werden, bis auf Silber, Gold, Kupfer und Eisen. Die sind dem Herrn geweiht und müssen in seine Schatzkammern gebracht werden. Und dann gibt's da jemanden, Achan, der glaubt, so ein bisschen drüber zu stehen. Der stöbert so durch die gefallene Stadt, er macht eine große Kiste auf und findet babylonische Schätze. Gold und Silber. Und er denkt sich, ach, das fällt dem Herrn schon nicht auf. Und nimmt es mit. Und kurze Zeit später versuchen die Israeliten, das Volk Gottes, das nächste einzunehmen. Und denken, es ist eine kleine Stadt, Ai, da sind 2.000 bis 3.000 Leute, also gehen sie mit ein paar hundert Mann los und denken, easy peasy, wird eine leichte Nummer. Und ziemlich viele Leute von der israelischen Seite sterben. Und Josua steht da und sagt, was ist denn hier los? Was ist denn passiert, Herr? Er konnte das gar nicht verstehen und er kniet vor dem Herrn und er betet. Und Gott sagt, tja, ihr habt halt nicht das gemacht, was ich von euch erbeten habe. Gesagt, opfert mir den ersten Teil und nehmt nichts für euch selber. Und ich werde dir zeigen, wer es war. Und sie werfen die Lose. Er sagt, okay, alle Stämme sollen kommen und er holt den richtigen Stamm raus. Und aus dem Stamm müssen die Sippen sich aufstellen und das Los fällt auf die richtige Sippe und so. Und irgendwann kommt es zu Achan. Und Achan sagt, ja, habe ich mitgedacht. Ich dachte so, dem Herrn fällt das nicht so auf und es war so schön, das Gewand, was ich da gesehen habe und das Silber glitzerte so schön. Geht nicht gut aus für Achan und seine Familie und die Generation danach. Da lag nicht so viel Segen drauf. Was jetzt nicht heißt, dass ich glaube, dass wenn ihr nicht richtig euren Zehnten gibt, dass ihr dann irgendwie Fluch über euch zieht. Ich glaube, im Neuen Bund wird nicht mehr so geflucht. Aber es ist irgendwie deutlich zu sehen, dass Gott von uns die richtige Herzenshaltung sich wünscht und sagt, hey, auf dem einen liegt Segen und auf dem anderen irgendwie nicht so. In Maleachi, das ist eine sehr bekannte Stelle darüber, Maleachi 3, letztes Buch in der Bibel, das letzte Buch im Alten Testament, danach gab es eine richtig lange Sendepause vom Herrn. Und in dem Buch spricht Gott noch mal ein paar klare Texte. Und in Maleachi 3, Vers 10 und 11 steht, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels über euch öffne und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt. So spricht der allmächtige Herr. Auch hier wird deutlich, dass Segen darauf liegt, wenn wir den Teil geben, den Gott gerne von uns möchte. Und wie gesagt, es geht nicht darum, Geld zu scheffeln. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie was abzuknapsen oder es geht irgendwie nicht darum, dass der Tempel jetzt noch schöner gestaltet werden kann, sondern es geht darum, um unsere Herzenshaltung, ob wir Gott vertrauen, dass den Teil, den wir bringen, ohne Kompromisse, ohne jetzt irgendwie was abzuziehen wegen Inflation oder so, ob wir das wirklich bringen. Und Gott sagt, stellt mich doch auf die Probe. Schaut doch, ob ich alle Fenster des Himmels öffnen werde, wenn ihr an der Stelle das bringt, was eure Erstdienstgabe, was euer Bestes ist. Und sowohl in der Stelle aus den Sprüchen als auch hier aus Maleachi hören wir, dass dann Gutes folgen soll. Und Maleachi sagt, ich werde dafür sorgen, dass der Fresser nicht an eure Vorräte kommt. Dass das Ungeziefer eure Ernte nicht zerfrisst. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, dass wenn wir Gott unsere Versorgung, unsere Finanzen darbringen als Opfer und er uns segnet, dass wenn dann Sachen kommen, dass er sich da vorstellt und sagt, jo, das ist mein Kind, der hat sich mir anvertraut, du wirst hier nicht, weiß ich nicht, an ihn rankommen. Du darfst ihm nicht das klauen, du darfst ihm nicht das wegnehmen. Ich glaube, dass er sich dann als Schutz vor unsere Finanzen, vor unsere Versorgung stellt und die Sachen, die uns vielleicht bedrohen, abhalten wird. Er sagt es, er verspricht es uns, dass er dann die Schädlinge aus unserem Gemüsebeet raushält. Das ist jetzt kein Schneckenzeug oder so, aber ich glaube, dass ein unglaublicher Segen und ein Schutz dann auch darauf liegt, wenn wir ihn mit unseren Finanzen trauen, wenn wir Sachen hingeben, wenn wir es ihm darbringen, dann wird er mit seiner Gerechtigkeit davor stehen, dass das Weltliche uns nicht anhaben oder uns zu Fall bringen kann. Das heißt nicht, dass wir nicht irgendwie die Inflation nicht zu spüren bekommen. Aber ich hatte zum Beispiel richtig Bammel vor der Jahresabrechnung vom letzten Winter mit der Energiekrise. Ich habe echt versucht zu sparen, nicht so viel Licht anzuhaben, die Heizung immer irgendwie schön an- und auszudrehen. Und man braucht es ja auch nicht zu warm haben. Und dachte, boah, was soll da für eine Rechnung kommen? Und war echt besorgt drum. Und das kam dann auch eine Weile nicht. Und letztes Jahr im Herbst habe ich mein Auto abbezahlt und hatte in dem Moment gerade nicht mehr so richtig was auf meinem Konto drauf. Und ich wusste, jetzt kommt die Jahresabrechnung. Und ich dachte, shit, wenn die jetzt eine richtig krasse Nachzahlung hat, dann bin ich so ein bisschen, da muss ich mal gucken, ob ich nette Freunde habe, die mir Geld leihen. Ja? Also ich dachte schon so, oh Jesus, ich habe dir mit meinen Finanzen vertraut. Jetzt kommt potenziell eine große Rechnung auf mich zu, hatte ich ein bisschen Schiss. Und die Jahresabrechnung kommt und ich hatte mit Klaus so ein bisschen schon so, oh Klaus, kannst du nicht schon mal durchscheinen lassen und so. Und er meint, Miri, ganz entspannt, alles gut. Ich habe eine Nachzahlung bekommen. Nicht viel, aber es ist für mich tatsächlich andersrum ausgegangen. Und das hat mich so an diese Malachi-Stelle erinnert, wo ich dachte, boah, der Herr hat den Fresser von mir abgewandt. Oh, preis den Herrn, Halleluja. Und so eine Kleinigkeit, also gefühlten Kleinigkeiten erlebe ich immer wieder. Dass man denkt, oh, jetzt kommt irgendwas auf mich zu. Oder man merkt, wie so das um einen rum angeknabbert wird. Und man sich so denkt, oh, Jesus, ey, ich habe dir vertraut mit meinen Finanzen jetzt. Jetzt hilf. Und ich habe schon überlegt, vielleicht müssen wir mal eine Runde Zeugnisse machen über göttliche Versorgung. Weil ich schon so krasse Wunder erlebt habe. Und ich wette, ihr habt schon krasse Wunder erlebt, wie Gott versorgt, wenn wir ihm mit unseren Finanzen trauen. Und es geht eben um diese Herzenshaltung. Zu sagen, Herr, in allem, was ich habe, vertraue ich, dass es dir gehört, dass du mich versorgst. Und deswegen kann ich dir mein Erstes und mein Bestes geben. Deswegen kann ich dir auch das Erste und das Beste geben, ohne zu wissen, ob da noch genug übrig bleibt, ob da noch genug kommt, ob meine Kuh noch genug Kälbchen bekommt, ja, ob ich meinen Job die nächste Zeit noch habe oder. Aber zu sagen, hey, ich vertraue dir und weil alles dir gehört und weil ich glaube, dass es Segen bringt, deswegen komme ich und gebe dir meine Erstlingsfrucht. Ihr könnt überlegen, was euer bester Teil ist, was euer erster Teil ist, was vielleicht eure Erstlingsfrucht wäre. Wie gesagt, wir reden nochmal über den Zehnten und was Spenden und so angeht. Aber die Frage ist halt, was ist dein Erstes, was ist dein Bestes? Und ist es das, was du dem Herrn gibst? Oder bist du da eher so ein bisschen wie Kain, der das schön durchkalkuliert, guckt, was habe ich und davon berechnet, was er geben kann. Ebenfalls letztes Jahr im Herbst, in dem November war irgendwie viel los. Anfang November räume ich mein Konto leer und habe gehofft, dass die Kreditkartenrechnung erst kommt, wenn das nächste Gehalt gekommen ist. Finde ich in meinem Schrank einen Umschlag mit ziemlich viel Geld drin, den ich mal geschenkt bekommen habe für etwas. Und ich hatte damals schon gesagt, da stand schon drauf, Christusgemeinde Pforzheim, wo ich damals schon gesagt habe, das gebe ich als Spende in die Gemeinde. Und irgendwie hatte ich es sicher irgendwo hinterlegt und vergessen Und in dem Moment finde ich das. Man könnte jetzt meinen, preis den Herrn, Versorgung in dem Monat, wo ich echt nicht richtig viel Geld hatte, finde ich relativ viele grüne Scheine in einem Umschlag. Und Gott sagt, hey Miri, das wolltest du mir weinen. Und ich so, oh shit, hast recht. Das habe ich dir versprochen gehabt. Das habe ich vergessen, das wäre einfach entfallen. Und Gott so, ja, was ist denn jetzt? Und ich hätte sagen können, naja, ich warte halt, bis das Gehalt da ist, nur um sicher zu gehen, dann kann ich immer noch ihm das Geld geben. Oder gegebenenfalls den Umschlag auffüllen und dann ihm geben. Aber Gott hat mich so überführt und hat gesagt, nee, Miri, so rum läuft das Spiel nicht. Gibst du mir das, was du mir weinen wolltest und vertraust mir, dass ich dich versorge? Dann habe ich diesen fetten Umschlag genommen und an dem Abend hatten wir Ältestenkreis. Ich habe ihn Anne in die Hand gedrückt und habe gesagt, Anne, nimm, da steht schon Christus Gemeinde Pforzheim drauf. Ich weihe das Gott und ich vertraue drauf, dass er mich versorgt. Ich glaube, keiner von euch wurde von mir ja in dem Monat angepumpt. Ja, der hat mich versorgt. Ich hatte keine Nöte. Ich war gut versorgt. Meine Vorräte sind nicht aufgebraucht worden. Und der Herr hat mich vor dem Fresser bewahrt, aber er hat mich getestet. Er hat mich getestet, ob ich das, was ich gesagt habe, dass ich ihm weihe, ob ich das auch tatsächlich tue. Und zwar auch in dem Moment und nicht erst sozusagen, wenn ich wieder auf der sicheren Seite bin. Und ich kann ihn dafür nur loben. Er hat mich da in dem Moment echt in eine neue Demut reingeführt und mich daran erinnert, wie er schon so oft mich versorgt hat. Aber unser Erstlingsfrucht und unser Bestes muss nicht immer nur unser Geld sein. Was ist manchmal mehr wert als unser Geld, ist unsere Zeit. Gebe ich davon auch mein Bestes? Gebe ich davon auch meine Erstlingsfrucht? Wie sieht deine erste Stunde am Tag aus? Oder wenn du sagst, ich bin morgens eh nichts zu gebrauchen, dann ist die erste Stunde an deinem Tag vielleicht nicht unbedingt deine beste Frucht. Aber was für eine Priorität auch an deiner Zeit opferst du Gott? Gibst du Gott? Sagst du, Herr, das weihe ich dir, meine Erstlingsfrucht, an dem, was mein Bestes ist. Und mein Bestes ist vielleicht nicht immer nur mein Geld. Mein Vater sagt immer, wenn ich einen Brief von der Bank kriege, ach, die wollen nur mein Bestes, und zwar mein Geld. Aber vielleicht ist unser Bestes eben auch unsere Zeit oder andere Dinge, auf die wir viel, viel Wert legen. Und die Frage ist, lasse ich Gott daran? Lasse ich das zu, dass ich in dem Bereich auch gesegnet werde, indem ich die Kontrolle darüber aufgebe? Indem ich sage, hey, das, wo ich eigentlich mich wie so ein Sicherheitsanker manchmal dran festhalte, gebe ich das Gott. Und ich weiß, ich darf da noch viel lernen. Meine erste Stunde ist meistens nicht so, wie ich sie gerne Gott geben wollen würde, weil irgendwie Leben passiert. Ja, dann geht man mit dem Hund raus, dann stellt man fest, wie spät es schon ist, dann muss man irgendwie noch essen und denkt sich so, naja, ich lese eh Bibel als Arbeit, dann kann ich auch da Bibel lesen. Und irgendwie ist es nicht so, dass, also ich weiß, das ist mein Punkt, an dem ich auf jeden Fall noch arbeiten darf. Und für mich stellt sich auch gerade die Frage, ob ich nicht zum Beispiel meine Erstlingsfrucht in diesem Jahr auch Gott ganz weihen soll. Ob es nicht eigentlich auch dran wäre, vielleicht entsprechend im Januar meine Spende anzupassen. Zu sagen, okay, die Erstlingsfrucht in meinem Leben gehört dem Herrn. Und nur, dass ihr wisst, das ist so gerade so Gedanken, die ich mir mache. Ich bin noch nicht fertig mit dem Denken, aber ich habe das Gefühl, Gott ist da am Arbeiten in mir und mich am Überführen. Aber wir als Gemeinde haben schon beschlossen, dass wir unsere Erstlingsfrucht dem Herrn weihen wollen, weil wir glauben, dass Segen drauf liegt. Lange Rede, kurzer Unsinn. Wir werden Ende dieses Monats, am 28., eine Sonderkollekte einsammeln. Wir werden euch noch erklären, wofür wir die ausgeben wollen. Nicht für die Belange der Gemeinde. Aber wir haben gesagt, okay, das Erste, was diesen Monat reinkommt, das wollen wir als Gemeinde dem Herrn weihen und opfern. Und wir hoffen, dass ihr euch mit uns eins macht. Wie gesagt, wir werden euch noch mehr erzählen. Wir haben, glaube ich, den richtigen Ort gefunden, wo es hingehen soll, das Geld. Aber es geht darum, um unsere Herzenshaltung auch als Gemeinde. Ich glaube, die Gemeindeleitung wäre gar nicht böse drum, wenn wir mal so eine Sonderspende, Erstlingsgabe auch für die Gemeinde hätten. Aber wir sagen, nee, wir wollen gerade am Anfang des Jahres das nicht in unsere Taschen stecken, sondern wir wollen es Gott opfern, wir wollen es Gott geben. Für seine, für sein Reich. Und deswegen dürft ihr euch schon mal darauf vorbereiten innerlich und anfangen zu beten, was unsere Erstlingsfrucht als Gemeinde sein soll. Am 21. werden wir mehr davon hören, wo es hingehen soll, das Geld, was wir damit vorhaben. Und am 28. Dürft ihr dann überlegen, was ihr in die Spende geben wollt. Aber egal, was kommt, wir sagen, wir möchten das mit einem aufrichtigen Herzen tun und wir wollen Gott da Segen in diesem Bereich auch in der Gemeinde wirken lassen, nicht nur ganz persönlich in unserem Leben, sondern auch im Leben unserer Gemeinde. Wir sagen, unsere Erstlingsfrucht, die wollen wir geben und ihm weihen. Und ich bin ganz gespannt, was er daraus macht, weil ich glaube, wir werden da viel Gutes drüber hören und, glaube ich, viel Segen erleben. Was ist dein Bestes? Was kann diese Predigt als Erinnerung in deinem Leben tun? Ich bete, dass ihr den Mut habt, Gott daran zu lassen, dass es vielleicht in eurem Herzen und eurem Kopf gerade schon Gedanken losgetreten hat. Wie immer gilt, wenn ihr euch über irgendwas besonders ärgert, was ich gesagt habe, dann guckt doch mal, ob das nicht vielleicht der Punkt ist, wo Gott gerade mit dir reden möchte. Ihr dürft euch natürlich auch über mich ärgern, das ist was anderes, aber manchmal ist das, was in uns aufstößt, vielleicht genau das, wo Gott ran möchte. Oder ihr habt was anderes, wo ihr merkt, okay, Gott, da darf ich nochmal drüber nachdenken, was meine Erstlingsfrucht ist oder was mein Bestes ist, was ich ihm gebe. Lass uns ermutigt sein, die Bereiche in unserem Leben Gott wirklich darzubieten, dass sein Segen wirken kann. Weil er ist der, der versorgt, er ist der, der übernatürlich Dinge zusammenbringt. Und das gilt nicht nur für unsere Finanzen, sondern auch für die anderen Bereiche in unserem Leben. Möchtest du da brutto oder netto gesegnet werden? Also, wir werden weiter über Geld reden. Die Fortsetzung folgt und für dich die Frage, was ist dein Bestes? Amen.